Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mit mir hier wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, schönen guten Tag.
Und heute haben wir noch einen dritten Ehrengast in unserer Runde. Wir begrüßen herzlich Sportchef, Geschäftsführer Sport, Carsten Wehlmann.
Hallo zusammen und freue mich hier zu sein.
Moin, schön, dass du da bist. Nach dem 2:2 beim amtierenden deutschen Meister, Europa League-Finalisten, Champions League-Teilnehmer und so weiter, Bayer Leverkusen. Frage dazu, bist du noch enttäuscht über das Ergebnis?
Naja, ich glaube, du hast ja gerade die Titel alle aufgezählt, die Leverkusen im letzten Jahr geholt hat auch. Ich glaube, wenn man den Anfang des Spiels sich anguckt auch und mit dem Resultat am Ende, da können wir zufrieden sein mit dem Punkt. Ich weiß, worauf du anspielst, eine Kopfballchance von Benny Pichler, aber letztendlich hatte Leverkusen dann auch keine, ich sage mal so, klaren Möglichkeiten mehr. Aber ich bin bei Weitem von Enttäuschung sehr entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein Punkt bei so einer Spitzenmannschaft mitzunehmen ist schon ja aller Ehren wert. So wie das Spiel angefangen hat, auch in dem Wissen, was Leverkusen für eine Wucht entwickeln kann, auch habe vor 2 Wochen das Spiel von Leverkusen gegen Wolfsburg zu Hause selber live verfolgen können, weil wir anschließend eine Managertagung im Westen hatten auch. Und da sieht man schon, welche Qualität Leverkusen hat. Und deswegen freuen wir uns, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Und ich glaube, im Westen die Luft auswärts tut uns ganz gut, weil da haben wir den anderen Punkt auch geholt gegen Bochum. Einen Antrag werde ich jetzt nicht stellen bei der DFL, weil das wird nicht möglich sein, nur noch die Spiele im Westen stattfinden zu lassen.
Wehle, wir kennen uns schon zettewig, kann man sagen. Deshalb darf ich dich wahrscheinlich auch duzen hier. Alles andere wäre, glaube ich, doch ein bisschen albern. Ja. Die Stimme, die etwas belegt klingende von Wehle, rührt übrigens nicht daher, dass die Freude über den überraschenden Punktgewinn in Leverkusen noch sein Nachspiel hat, ein paar Tage später, sondern leider rührt es von einer Erkältung. Umso schöner, dass du trotzdem den Weg hierher gefunden hast. Das sei nur an dieser Stelle mal erwähnt. Alle möglichen vermeintlichen Experten in der Republik haben sich verwundert die Augen gerieben über euren Auftritt, über das Ergebnis von Sky-Chefkritiker Didi Hamann bis Stefan Effenberg beim Doppelpass in Sport 1. Wie ordnest du denn den Punktgewinn ein von der Störche nach dem frühen 0:2 Rückstand? Hat Leverkusen fahrlässigerweise 1-2 Gänge zurückgeschaltet in dem vermeintlichen Glauben, das Ding sei sowieso schon auf ihre Seite gezogen, oder ist das so ein verdienter Punktgewinn aufgrund eurer Leistungssteigerung, aus dem ihr also massiv Kraft und Zuversicht ziehen könnt?
Das waren jetzt ziemlich viele Thesen, da muss ich nochmal kurz rekapitulieren.
Ich kann das nochmal wiederholen.
Aber was die Experten, natürlich, wenn man gegen die deutschen Meister spielt, dann guckt Fußball-Deutschland da drauf auch. Und ich habe es ja eben eingangs schon gesagt gehabt, nach dem 2-0 Rückstand, ich glaube, es waren 8-9 Minuten auch, da weiß ich auch aus einer Erfahrung, was dort passieren kann in Leverkusen auch. Und ich möchte auch damit ein bisschen aufräumen mit einer mehr, wie man so schön sagt, dass Mannschaften irgendwie 2-3 Gänge zurückschalten. Mannschaften, wie die wir jetzt schon gespielt haben, Bayern München, Eintracht Frankfurt oder auch Bayer Leverkusen, die schalten nicht einfach mal zurück, sondern wenn man das Spiel gesehen hat, haben die schon genauso weitergespielt, bloß sie waren halt nicht so effektiv, wie sie vielleicht vorher in den ersten 8 Minuten waren. Und wir haben uns gesteigert in dem Spiel, wir mussten uns schütteln, nachdem wir 2 Fehler gemacht haben. Wir wissen in der Bundesliga, kleine Fehler werden sofort bestraft und auch härter bestraft als in der zweiten Liga. Aber trotz alledem haben wir Anpassungen vorgenommen schon in der ersten Halbzeit, sind dann mit dem Anschlusstreffer vor der Halbzeit in die Kabine gegangen und wussten, ja, vielleicht ist hier noch was möglich, und das zeichnet auch wieder die Mannschaft aus, nie aufzuhören, immer an sich zu glauben, auch irgendwas erreichen zu können auch. Und das haben sie eindrucksvoll in der zweiten Halbzeit unter Beweis gestellt, in der Kompaktheit, wie wir verteidigt haben auch. Natürlich wird man gegen Leverkusen Torchancen zulassen, aber das muss man halt auch aushalten gegen solche Mannschaften. Und das haben wir sehr gut gemacht und hatten dann auch in der zweiten Halbzeit gute Umschaltmomente, hatten Möglichkeiten, wir haben es gerade gesagt, vielleicht noch ein anderes Tor zu machen. Aber grundsätzlich sind wir dann auch zufrieden mit dem Spiel. Was die Experten dann über uns sagen, das ist, nehmen wir gerne mit. Für uns ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig für die Moral auch, für die Motivation, für die nächsten Spiele. Auch wenn wir jetzt die Länderspielpause haben, wir wissen, welche Spiele demnächst anstehen. Aber deswegen war es ja wichtig, nicht nur für den Punktestand, sondern auch für die Moral, dass man sieht. Und das, was auch vormals vielleicht gesagt worden war, was uns abgeschrieben worden ist, dass wir dort auch mithalten können. Und wie gesagt, Leverkusen hat jetzt nicht zurückgeschaltet, sondern waren vielleicht nicht so effektiv, nicht so konzentriert vielleicht in manchen Sachen, so wie es der Trainer auch gesagt hat. Aber ich gucke da auf unsere Leistung und die war in der zweiten Halbzeit oder auch mit, ja, nach den beiden Gegentoren waren die wirklich sehr, sehr gut.
Du hast die Leistungssteigerung angesprochen, gerade in Sachen Zweikampfverhalten, in Sachen kompakter Defensive. Erhoffst du dir da jetzt eine gewisse Nachhaltigkeit oder sagst du, na, erstmal abwarten? Könnte ja auch sein, dass das sowas Situatives ist, wie es in der Eigendynamik eines Pokalspiels manchmal vorkommt.
Ja, ich würde es jetzt nicht als Pokalspiel sehen, sondern wir spielen in der Bundesliga auch und wir haben es in den anderen Spielen zuvor auch gemerkt, wenn wir nicht so kompakt stehen, einige kleine Stellungsfehler oder taktische Fehler, natürlich auch Zweikampffehler, die werden halt sofort bestraft. Das haben wir gegen Bayern München gesehen, aber die Jungs sind hoch motiviert, dass sie immer wieder besser werden wollen auch und auch dann im Laufe eines Spiels sich auch dort anpassen können und das zeichnet die Mannschaft aus, das zeichnet das Trainerteam auch aus, dort Anpassungen vorzunehmen, dass wir auch in einem Spiel ja, daraus lernen, unsere Schlüsse ziehen und dann ein Ergebnis auch positiv gestalten.
Ich meine, es ist ja immer diese Anfangsphase wieder, in der man sich in so eine Situation bringt, überhaupt diese Moral und so beweisen zu müssen. Ne? Also wie erklärst du dir das, dass es zum wiederholten Male irgendwie am Anfang nicht so richtig greift?
Naja, wenn ich jetzt mal diese Spiele nehme, Bayern München und Bayer Leverkusen, das sind ja exemplarisch diese Spiele, die er anspricht auch, da kann man das erklären, warum solche Sachen zustande kommen. Gegen Bayern München liegen wir nach 10, 15 Sekunden hinten, weil ja wir übermotiviert waren in den Zweikämpfen sozusagen auch und Stellungsfehler hatten auch. Und gegen Leverkusen war es auch, wir waren vorne im Angriff, hatten eine Umschaltsituation, waren nicht so gut positioniert. Und wenn wir in der Struktur verteidigen, was man auch in der zweiten Halbzeit dann gesehen hat, auch dann passieren solche Sachen vielleicht nicht so. Immer in dem Wissen, gegen was für Mannschaften wir dort auch gespielt haben. Das ist momentan die Creme de la Creme des deutschen Fußballs, wenn nicht auch sogar des europäischen Fußballs, mit der Einzelqualität, die auf den Platz bringen auch. Und auch die Gier, die diese Mannschaften haben auch. Und dann ist es halt auch manchmal schwer zu verteidigen. Immer in dem Wissen, dass wir Sachen besser machen müssen.
Jetzt hast du das Trainerteam mit in dein kollektives Lob einbezogen, zu Recht natürlich. Für Außenstehende zumindest etwas überraschend kam die Auswechslung des in An- und Abführungszeichen ersten Sturms mit Shuto Machino, immerhin 4 Tore schon in dieser Saison gemacht, und Steven Skripski. Und anstelle der beiden kam zur zweiten Halbzeit dann Benny Pichler und Fiete Arp und haben, so jedenfalls hat man das von draußen irgendwie empfunden, einen erheblichen Anteil an dem positiven Umschwung.
Das zeigt ja, was unser Kader hergibt auch. Und dass ein Spiel gegen Bayer Leverkusen sehr, sehr intensiv ist und dass das vorne auch anfängt, im Anlaufen, im Verteidigen auch, da lässt man dann schon ein paar Körner. Steven war eine lange Zeit verletzt auch. Shuto hat es auch ordentlich gemacht, aber es zeigt auch unser Kader, dass wir dort nochmal anpassen können, Dinge justieren können auch, die vielleicht besser dann in das Spiel reinpassen auch. Grundsätzlich ist aber unser Kader dann auch, und das zeigt es, so ausgeglichen, dass wir dann auch das adäquat ersetzen können auch. Und das ist eher positiv zu sehen.
Ja, das wollte ich nicht in Abrede stellen, aber es war eben auch ein guter Schachzug irgendwo, ne? Die hat der Trainer ja auch gesagt, dann Körner verloren und mehr Körperlichkeit, ein bisschen mehr Tempo dann in der zweiten Halbzeit noch in vorderster Reihe, hat sich perfekt ausgezahlt. Siehst du denn insgesamt so den nach 6 Spielen den Kieler Weg, den du und auch Marcel Rapp als Cheftrainer so oft jetzt schon zitiert hast, als Kollektiv aufzutreten, Spieler zu entwickeln, die Potenzial haben, also Talente zu entwickeln, die Potenzial haben, wehnst du oder siehst du die Störche auf dem richtigen Weg?
Sehe ich absolut so, weil man sieht es ja in den Spielen, also in den einzelnen Spielen selber, wie wir uns dort entwickeln auch. Jetzt kann man sagen, wir haben in Anführungsstrichen nur 2 Punkte, aber wenn ich sehe, wie die sich Jungs auf dem Platz entwickeln, die jetzt schon zum Einsatz gekommen sind auch, dann sehe ich da eine vollkommene Bestätigung. Auch wenn wir vielleicht hätten gerne 2, 3 Punkte mehr haben wollen und auch vielleicht ein Stück weit in manchen Spielen das auch hätten haben können. Aber diese Entwicklung und diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, das zeigt sich und das wird sich in der Zukunft auch auch zeigen, da bin ich von überzeugt, dass es das Richtige ist, weil die Entwicklung der Spieler, als Beispiel Magnus Knutzen zum Beispiel auch oder ein Gigovic, der am Anfang nicht gespielt hat, das sind jetzt nur zwei Beispiele, oder Lasse Rosenboom, der auch gespielt hat, da kann ich viel mehr Jungs aufzählen, Max Geschwill, der jetzt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat auch, deswegen ist das, sind wir absolut davon überzeugt und man sieht es jetzt auch an den Ergebnissen, jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt nur ein Ergebnis gegen Leverkusen gewesen auch, aber nochmal, die beiden Mannschaften, gegen die wir schon gespielt haben, Frankfurt gegen Bayern, auf was für einem Niveau die sich bewegen, dann kann es durchaus mal sein, dass wir gegen diese Mannschaften verlieren. Wir müssen aus diesen Spielen lernen und dann auch, ja, gegen andere Mannschaften diese Lerneffekte umsetzen. Deswegen ist es absolut der Weg, den wir eingeschlagen haben und davon auch überzeugt sind.
Ist es denn aber so, dass, also ist es genauso, wie man es erwartet hat, oder ist vielleicht der ein oder andere an der einen oder anderen Stelle tatsächlich doch ein bisschen überrascht von der Wucht, die diese Bundesliga mit sich bringt?
Ich glaube, überrascht ist keiner, aber wir wussten, was in der Bundesliga auf uns zukommt auch. Und jetzt haben wir in den ersten 6 Spielen haben wir ja 5 Mannschaften gehabt, die im internationalen Wettbewerb spielen. Wolfsburg haben den Anspruch, international zu spielen, alle anderen spielen im internationalen Wettbewerb. Jetzt kann man sagen, okay, dieses Jahr spielen 9 Mannschaften, glaube ich, international. Das ist die Hälfte der Liga. Aber wenn ich mir auf die Tabelle angucke, welche Mannschaften wir dort gespielt haben auch, dann ist das schon Bundesliga-Top-Niveau auch. Und das wird auch andere Spiele geben, die auch anders verlaufen. Und das haben wir gemerkt in Bochum, wo ich sage, unterm Strich, wenn ich mir das Spiel nachher angucke, müssen wir uns mehr über den Punkt ärgern, in Anführungsstrichen, als Wolfsburg und hätten 3 Punkte mitnehmen können. Vielleicht müssen es übertrieben, aber hätten wir durchaus machen können. Und das meine ich mit diesen 2 Punkten oder 3 Punkten, wenn man das Hoffenheim im Spiel noch mit reinrechnet, die dann vielleicht noch mehr möglich gewesen sind. Aber auch da, und das sieht man jetzt, haben wir diesen Lerneffekt auf jeden Fall schon vollzogen und werden das auch weiter vollziehen.
Jetzt ist so ein Spiel gegen Bayer Leverkusen, sage ich mal, von der strategischen Herangehensweise relativ klar. Wie das im Detail aussieht, ist natürlich Trainersache oder Trainerstabsache. Aber von der grundsätzlichen Ausrichtung etwas kompakter, etwas tiefer, etwas defensiver zu stehen. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Heimspiel nach der Länderspielpause gegen Union Berlin kommt, ist das wieder der gleiche Ansatz. Lieber erstmal ein bisschen tiefer, ein bisschen kompakter stehen, auch wenn es zu Hause gegen nur in An- und Abführungszeichen gegen Union geht, also wirklich ein ganz dickes An- und Abführungszeichen, das nur, um nicht eventuell dann wieder in eiskalte Konter zu laufen.
Da überlasse ich die Arbeit des Trainerteams, wie die Mannschaft einstellt auch. Und du hast das gerade richtig gesagt, in Anführungsstrichen nur Union Berlin. Wenn man mal auf die Tabelle guckt, wo Union Berlin steht,
so sieht's
aus. Dann wissen wir auch, was auf uns zukommt auch. Und wir sind nun mal ein Aufsteiger. Union Berlin ist jetzt auch das 5. Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in der Bundesliga. Haben zwischenzeitlich auch Euroleague gespielt, Champions League gespielt. Da kommt auch eine gewisse Qualität auf uns zu, mit Einzelspielern auch und auch im Kollektiv. Nicht umsonst stehen sie jetzt so gut auch in der Tabelle da. Deswegen ist es nicht nur Union Berlin, sondern es ist Union Berlin, Gegner in der Bundesliga, die über eine einen Haufen Erfahrung verfügen auch. Und da werden wir auch die richtigen Schlüsse drauf ziehen, wie wir in das Spiel reingehen.
Blättern wir mal einfach mal 12 Monate zurück. Da warst du Sportchef bei Darmstadt 98, Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nach 6 Spieltagen, Darmstadt 98, vergangene Serie, Platz 15, 1 Sieg, 1 Remis, 10-18 Tore, also 4 Punkte, 10-18 Tore. Holstein jetzt Platz 17, rote Laterne abgegeben. Das ist auch moralisch nicht ganz unerheblich, wie ich persönlich finde, obwohl das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch keine Aussagekraft besitzt, nur für die Moral. 2 Punkte, 9-19 Tore. Siehst du jetzt, unabhängig von diesen Zahlen, siehst du da irgendwelche gravierenden Unterschiede zwischen Darmstadt und Kiel heute, Darmstadt damals und Kiel heute, oder siehst du Parallelen?
Ich habe es schon mehrfach betont, ich möchte diese Sachen gar nicht vergleichen, auch weil die Struktur des Kaders, des Vereins, die ist komplett unterschiedlich halt auch. Und deswegen, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, welche Spiele wir dort am Anfang der Saison hatten auch. Ich weiß aber, was wir Holstein Kiel, ich glaube, wir haben am ersten Spieltag haben wir in Frankfurt gespielt, dann haben wir gegen Union Berlin gespielt und auch gegen Bayer Leverkusen, glaube ich.
1-5 am dritten Spieltag, ja.
Ja, das kann ich mich noch dran erinnern, aber trotz alledem geht es für mich darum, keine Vergleiche zu ziehen, sondern das Hier und Jetzt zu analysieren und das, was du eben gerade gefragt hast, ob wir uns darin bestätigt sehen, den Weg, da sehen wir uns komplett drin bestätigt auch, weil ich die Leistung und Entwicklung der Mannschaft sehe in den einzelnen Spielen, unabhängig vom Ergebnis, weil es werden auch noch andere Spiele kommen. Deswegen möchte ich da gar keine Vergleiche ziehen und da gibt es keine Parallelen, sondern da ist jeder Verein für sich und wir haben den Weg hier bei Holstein Kiel und deswegen, ob die Punktzahl jetzt ein bisschen weniger ist, es kann aber, man kann auch nach 10 Spielen mal nachfragen, man kann nach 15 Spielen nachfragen auch, gibt immer unterschiedliche Situationen. Aktuell ist es der 6. Spieltag, aber wo wir jetzt hier sitzen und reden, es kann aber nach 4 Spieltagen weiter, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Aber deswegen geht es darum, keine Vergleiche zu ziehen, sondern die Situation hier bei Kiel so zu analysieren und da erfolgreich zu sein.
Aber trotzdem ist ja die eigene Arbeit auch immer ein bisschen das Produkt der Erfahrungen, die man zuvor gesammelt hat. Was ist denn da aus den Erfahrungen von Darmstadt vielleicht etwas, was jetzt in deine Arbeit hier in Kiel einfließen kann? Erfahrungen, die jetzt nicht unbedingt was Gravierendes bewirken, aber die irgendwo vielleicht eine Rolle spielen, weil man es halt schon mal erlebt hat.
Ja, gravierend nicht. Und deswegen ist es trotzdem immer noch ein Unterschied, wie ist der Verein aufgestellt, wie ist die Struktur des Vereins auch. Wir sind mit Holstein Kiel das erste Mal in der Fußball-Bundesliga. Bei Darmstadt 98 war es so, die waren schon mehrere Male vorher in der Bundesliga auch, haben dort Erfahrung sammeln können, auch einzelne Spieler auch. Deswegen geht es darum, die Erfahrungen sind eher sekundär, die man vielleicht einbringen kann, was manche Situationen angeht, was vielleicht Schiedsrichterentscheidungen angeht, was die Aufmerksamkeit in der Bundesliga angeht, halt auch da Erfahrungswerte mitzugeben auch. Aber das Sportliche, das kann man 1:1 gar nicht eine Parallele ziehen halt auch. Kann ich mich nur wiederholen, weil ganz andere Voraussetzungen jetzt hier sind und in Darmstadt waren sie halt ganz anders.
Ich sag mal so ein bisschen, muss da trotzdem nochmal insistieren in dieses Thema. In Darmstadt sind nach dem Aufstieg euer damaliger Torjäger Philipp Tietz nach Augsburg für den öffentliche Bekanntmachung zufolge 2,2 Millionen Euro Ablöse gegangen und Abwehranker, um nur zwei Beispiele zu nennen, Patrick Pfeiffer auch nach Augsburg, der spielt jetzt mittlerweile Young Boys Bern und die sind versucht oder die habt ihr versucht zu ersetzen mit Spielern wie Clara, Hornby, Nürnberger, ich habe noch ein paar aufgeschrieben, ja. Naja, aber das sind so die mir jetzt ad hoc einfallen. Das hat sich am Ende des Tages, hat das irgendwie nicht gereicht. Zumindest ist nicht, um das oberste Ziel vielleicht Klassenerhalt zu schaffen. Jetzt bei Holstein, Philipp Sander ist mehr ein Kollektiv Holstein gewesen als Darmstadt 98 vielleicht zu dem Zeitpunkt, weil es nicht den herausragenden Torschützen gab und nicht den überragenden Abwehrspieler, sag ich mal so, nach außen hin zumindest. Aber mit Philipp Sander als Ex-Kapitän und Tom Rothe, sag ich mal, sind auch zwei wichtige Eckpfeiler des Aufstiegs verlustig gegangen zu anderen Clubs. Glaubst du, dass, um nochmal auf die Frage von Niklas nochmal nachzuhaken, glaubst du, dass du aufgrund der Erfahrung, die du in Darmstadt gemacht hast, jetzt vielleicht noch ein besonderes Augenmerk, ich sag mal bei der Positionierung Sander beispielsweise mit Gigovic und Knudsen, du hast sie schon angesprochen, dass die das im Verbund dann vielleicht auf Bundesliga-Ebene gut lösen können oder gut kompensieren können, den Verlust?
Auf die Personalie Philipp Sander, natürlich, wenn ein Kapitän vom Bord geht, der eine zentrale Figur war, nicht nur als Kapitän, sondern halt auch auf dem Platz von seiner Leistung, genauso wie ein Tom Rothe, ist es natürlich immer schwierig, sag mal 1:1 und man wird keinen Klon finden, der das 1:1 ausfüllt auch. Bin aber der Meinung, wenn ich mir jetzt die ersten Spiele angucke, was ich, dass die Jungs, die bei uns dazugekommen sind, auch die Rolle schon sehr, sehr gut ausfüllen auch. Auf eine andere Art und Weise, wie es vielleicht Philipp gemacht hat. Auf der linken Seite haben wir noch Anpassungsbedarf, sage ich mal. Aber auch da haben wir Optionen dazu geholt, auch denen wir das auch zutrauen, eine Rolle einzunehmen. Auch ich habe neulich irgendwo mal gelesen gehabt, die Aufsteiger sind schlechter geworden durch ihre Abgänge. Jetzt kannst du sagen, in Darmstadt ist ein Abwehranker mit Patrick Pfeiffer weggegangen und Philipp Tietz als Top-Torjäger auch. Fraser Hornby, der war die ganze Saison verletzt, von daher konnte man das nicht bewerten. Aber ich möchte auch gar nicht so viel bei meinem alten Club bleiben, sondern hier bei Holstein. Da ist es nicht so, dass wir schlechter geworden sind, sondern man darf natürlich mal nicht vergessen, wir spielen gegen ganz andere Gegner, die auf einem ganz anderen Niveau sich bewegen auch. Und wenn Tom Rothe bei Union Berlin spielt, dann freut uns das, weil er hier ausgebildet worden ist, den ja mein Vorgänger auch dann noch oder ja mitgeholt hat, Uwe Stöver, genauso im Verbund mit dem Trainerteam den Spieler hier zu entwickeln. Denn ist es ja die Auszeichnung dieses Weges auch, genauso wie beim Philipp auch. Deswegen kann man nicht sagen, dass man schlechter geworden ist. Und wenn Tom Rothe bei Union Berlin performt, den wir in 2 Wochen dann hier im Holstein-Stadion begrüßen können, liegt es aber auch ein Stück weit daran, dass 9 andere Feldspieler drumherum 1000 Bundesligaspieler als Erfahrung neben sich haben, auch die ihn unterstützen. So, und das ist bei uns halt nicht der Fall. Deswegen ist es auch hypothetisch zu sagen, ob Tom Rothe genauso hier performt hätte, wie er jetzt bei Union Berlin hat. Hätte auch alles sein können. Also genauso wie beim Philipp auch. Aber letztendlich ist es ja so, dass Spieler einen verlassen auch und dass wir die Spieler ersetzen müssen. Wir werden nochmal keinen Klon finden oder einen Spieler 1:1 ersetzen. Deswegen sind sie zu, in Anführungsstrichen, größeren Clubs gegangen, sondern wir müssen die Jungs dorthin entwickeln, dass sie wieder auf so ein Niveau kommen, die schnell entwickeln. Und da sage ich, sind wir nicht so schlecht davor, dass wir das hinbekommen haben.
Genau das ist ja aber auch ein Kritikpunkt jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder gewesen, dass man eben, wie du sagst jetzt, diese erfahrenen Bundesligaspieler eben nicht hat und vielleicht auch keinen dazugeholt hat. Also ein Anker, sage ich jetzt mal, an dem sich vielleicht auch so Spieler mit Potenzial dann vielleicht irgendwie orientieren können.
Gut, wir haben ja schon erfahrene Spieler im Kader, mit dem Steven Skripski, mit dem Luis Holtby, auch dem Patrick Erras, die ja auch schon Bundesliga gespielt haben, die erfahren sind, aber auch bei uns in der Mannschaft. Das ist das Wichtige. So. Und ein einzelner Spieler wird nicht den Unterschied machen für uns. Und da sind wir wieder beim Kollektiv auch und bei dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Wie wollen wir denn sein? Und wie viel besser muss der sein, damit die Jungs das auch akzeptieren in der Kabine, dass so jemand kommt auch? Und wenn einer so viel besser ist, dann werden sicherlich von den 18 Bundesligisten oder 17 anderen Bundesligisten werden wahrscheinlich 6, 7 andere so einen Spieler auch ganz gerne haben wollen. Und da sind wir dann am Ende der Nahrungskette, was die finanziellen Möglichkeiten angeht auch. Und deswegen muss es immer, ich habe es neulich auch schon mal gesagt gehabt, wenn wir einen Spieler verpflichten, der in unser Portfolio reinpasst auch, das ist wie so ein bunter Blumenstrauß, wo eine Rose, eine Nelke, eine Lilie, eine Tulpe, wo alles drin ist, und noch das Grünzeug, was den Strauß dann schön macht. Aber wenn eine von diesen Blumen dort nicht passt und welk ist, dann wird der ganze Blumenstrauß welk. Und was will ich damit sagen? Das ist die gesamte Mannschaft, das Kollektiv, die das tragen muss auch. Und deswegen ist es nicht der einzelne Spieler, der uns dann vielleicht besser macht. Vielleicht bringt er den anderen Jungs so viel Erfahrung mit, aber er muss auch auf dem Platz diese Leistung bringen auch. Und wenn er auf dem Platz so viel mehr Leistung bringen kann als unsere Jungs, dann sage ich, dann werden sicherlich ein paar andere Bundesligisten auch daran interessiert sein.
Es stimmt eigentlich das Gerücht, dass ihr Kontakt/Gespräche mit Christoph Kramer geführt hat?
Nein, haben wir nicht.
Gut, haben wir nicht. Angeblich soll er sogar bereit gewesen sein, massiv auf Gehalt zu verzichten, weil er von dem Kieler Weg den irgendwie interessant fand und von der Persönlichkeitsstruktur, wie man Christoph Kramer wahrnimmt, hätte das ja theoretisch auch möglich sein können, aber ist nicht der Fall gewesen.
Christoph Kramer ist ein super Typ auch und hat auch in der Vergangenheit super Leistung gebracht, ist Weltmeister geworden auch, ja, also, aber es ist dann der Spieler, also nichts gegen Christoph Kramer, es geht ja nicht um Namen oder sich, aber solche Jungs, ist es das, was wir wollen als Verein auch? Und, da komme ich wieder darauf zurück, ist es derjenige, der uns so viel besser macht? So. Mhm. Und nochmal, die Jungs, die wir dazugeholt haben, die spielen auf dem Bundesliga-Niveau, was sehr ordentlich ist auch, und haben noch Luft, sich zu entwickeln.
Wie Finn Porath beispielsweise, der als Universalspieler jetzt sogar die linke Schiene beackert.
Und der auch Stürmer schon gespielt hat.
Stürmer gespielt, Stürmer. Jetzt aber gegen Frimpong, Steven Skripskis Albtraum vor Bundesliga-Start, wie er uns ja erzählt hat, dass er dann, wenn Holstein eine Ecke hat und er muss die Absicherung an der Mittellinie, da hat er dann ja Albträume gehabt, dass er gegen Frimpong ein Laufduell noch starten muss. Das hat aber Finn Porath ihm ja galant abgenommen am vergangenen Sonnabend.
Und da kann man sagen, wenn Frimpong dann ausgewechselt wird und dann kommt ein Adli rein, das ist nochmal eine Spur anders und nochmal schneller. deswegen ist es, kann man nur sagen, Hut ab vor der Leistung von Finn Porath, der gesamten Mannschaft natürlich auch, aber so einen Spieler so zu verteidigen, das ist schon nicht einfach. Und wenn dann nach 75 Minuten, ich weiß nicht, wann der Wechsel genau war, dann nochmal dieselbe Kategorie so reinkommt, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass man dann am Ende des Spiels vielleicht auch mal ein paar Krämpfe hat, weil man doch eine hohe Anzahl an Sprints abgeliefert hat auch. Und ich glaube, wir sind sogar mehr gelaufen als die Leverkusener, haben mehr Sprints gemacht. Aber letztendlich sind die Statistiken ja ein Beiwerk. Das Ergebnis zählt am Ende. Wir haben in den anderen Spielen auch gute Statistiken gehabt und haben keine Punkte geholt. Aber das spielt alles mit da rein. Trotz alledem ist es dann auch die Entwicklung der einzelnen Jungs auch in der Bundesliga. Und wir haben jetzt 6 Spieltage erst gespielt, aber da ist schon eine Entwicklung vollzogen worden. Und Frimpong, den haben wir alle letztes Jahr gesehen gehabt und auch dieses Jahr gesehen. Und die Leverkusener an sich auch, um auf das Spiel zurückzukommen. Das ist schon eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen.
Das stimmt. Wenn ihr am Ende der Saison vielleicht Platz 16, vielleicht sogar den direkten Klassenerhalt schaffen solltet, was wir ja alle hoffen, dann werden alle Sozialromantiker im Fußballzirkus feiern, als wäre es Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Aber ehrlichkeitshalber muss man natürlich auch sagen, ist denn besteht tatsächlich für Vereine wie euch, wie Greuther Fürth, wie Paderborn, um oder solche Kategorien zu nennen, oder eben auch Darmstadt, ist das tatsächlich noch realistisch alles, was sich so in der Bundesliga so tut, wirtschaftlich betrachtet, wo die Schere immer weiter auseinander geht, kann man da, es kann immer passieren, hat es ja in der Vergangenheit auch gezeigt, diese positiven Beispiele, aber es wird ja immer unwahrscheinlicher, ne?
Ja, ich glaube, das ist, ich habe gestern noch eine Sendung verfolgt, wo der Urke Göttlich auch mitgesprochen hat auch, und der hat es auch gesagt, es gibt eigentlich so drei Cluster in der Bundesliga mittlerweile auch. Das ist so das Cluster 1, die Mannschaften, die sich im unteren Drittel der Tabelle bewegen auch, die wirtschaftlich, sagen wir mal, nicht solche Möglichkeiten haben wie das Cluster 2, die um die europäischen Plätze sich betteln. Dann hast du das Cluster 3, die oben drüber stehen über allem, wie viele Mannschaften da einclustert. Aber auch da im Cluster 1, über das, was ich gerade gesprochen habe, wo wir uns auch drinne befinden, da sind aber auch Mannschaften drinne, die schon mehrere Jahre Bundesliga-Erfahrung haben auch. Und die Wirtschaftlichkeit bei einer Zugehörigkeit in der Bundesliga, die steigt exorbitant auch. Und da sind natürlich Vereine, so wie wir es sind, oder auch andere, in Anführungsstrichen vermeintlich kleinere Mannschaften, die werden gar nicht so schnell an diesen Topf rankommen, in dem sich in demselben Cluster die Vereine bewegen auch. Ich möchte jetzt über gar keine Mannschaften sprechen, aber die haben das Doppelte, vielleicht teilweise das Dreifache an Möglichkeiten, was das Finanzielle angeht, als wir es haben oder andere kleinere Vereine auch. Und da ist die Schere schon weit auseinandergegangen auch. Deswegen ist es immer eine Riesenherausforderung, diese Klasse zu halten auch. Bochum hat es damals geschafft, die sind jetzt im vierten Jahr Bundesliga, da weiß man auch, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten dort vorherrschen. Aber auch andere Mannschaften, die sich dort, bewegen, die haben, ich habe es auch schon öfter gesagt, 20, 25 bis teilweise 30 Jahre Vorsprung im Profifußball, auch in der ersten Bundesliga auch. Und wir sind im achten Jahr im Profifußball wieder dabei.
Trotzdem hat Finanzminister, Holstein-Finanzminister Wolle Schwenke freundlicherweise gesagt, dass falls Bedarf besteht, im Winter Notgroschen da wäre, um personell noch nachrüsten zu können. Wenn dem denn so ist, wäre das nicht schlau gewesen, das jetzt in der Sommertransferperiode schon zu machen? Vielleicht nochmal die Frage, die wir vorhin schon gestellt haben, vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen, wenn es denn gepasst hätte, bei der großen Auswahl an Spielern, die zur Verfügung gestanden haben.
Du hast jetzt bewusst das Wort erfahrenen Spieler rausgeklammert. Ich habe es gerade gemerkt. Natürlich wünscht man sich im Sommer den Kader komplett zu haben, aber es gibt halt auch eine Transferperiode im Winter auch. Und nochmal, ich habe es auch gesagt, wir sind mit der Transferperiode sehr zufrieden gewesen, auch wenn wir vielleicht was hätten noch machen wollen, aber komme ich wieder auf meinen schönen Blumenstrauß zurück. Wenn der Blumenstrauß nicht so aussieht, wie wir uns den vorstellen auch, mit den Blumen drin, dann machen wir es nicht. Und da haben wir eine gemeinschaftliche Linie auch und die fahren wir auch gemeinsam auch. Und deswegen schauen wir auch, wie sich die Jungs entwickeln. Ich habe es schon mal gesagt, die Jungs entwickeln sich positiv. Es war ja immer eine Diskussion, einen erfahrenen Stürmer zu holen, was ich mitbekommen habe im Sommer auch. Wenn wir vielleicht einen Stürmer geholt hätten, hätte Maschino vielleicht nicht gespielt und der hat jetzt schon 4 Tore geschossen. Das ist der Umkehrschluss dafür. Und deswegen geht es immer darum zu gucken, die Situation zu analysieren und dann zu schauen, welche Möglichkeiten sind da. Und deswegen gibt es halt auch 2 Transferperioden, wo man gucken muss. Wir haben im Sommer einen nicht so großen Umbruch gehabt auch. Wir haben Abgänge ersetzt oder Verstärkungen dazu geholt, das wird man sehen. Aber grundsätzlich haben wir eine 2. Transferperiode, weil wir zufrieden somit die 1. Transferperiode abgeschlossen haben auch. Und nochmal kann ich wieder darauf zurückkommen, den einzelnen Spieler zu holen und sich der uns irgendwas garantiert, den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen aus den schon genannten Gründen.
Wie darf man sich das vorstellen bei der Entscheidungsfindung, ne, ob man einen neuen Spieler und wenn ja, welchen neuen Spieler man haben möchte, für welche Position auch immer, sitzen 6, 7 Leute am besten, eine ungerade Zahl wahrscheinlich irgendwie und 6 Stimmen ab und Carsten Wehmann sagt am Ende mit 3 Stimmen Berechtigung irgendwie, nee, machen wir nicht, oder wie läuft das? Nee,
so läuft das bei uns nicht.
Nicht?
Nee, ganz bestimmt nicht. Also das ist, ich glaube, so kennt man mich auch, dass ich da eher der Teamplayer bin auch und nicht der sagt, so wird's gemacht, sondern wir erörtern das gemeinsam auch und da werden Diskussionen geführt, was passt vielleicht am besten, also welcher Typus passt an welcher von diesen Spielern ist vielleicht auch möglich, so, und aber wenn wir nicht auf einen Nenner kommen, es geht auch darum in der Diskussion, ich will gar nicht sagen, jemanden zu überreden, sondern eine Überzeugung, wir müssen alle die Überzeugung nachher haben, auch wenn vielleicht jemand vorher mal gesagt hat, vielleicht passt das doch nicht so, aber vielleicht, wenn man in einer Diskussion, man guckt sich nochmal Bilder an, man hat ein Gespräch geführt auch, vielleicht kommt man dann zu einer anderen Überzeugung auch, und das ist ein Prozess, der eigentlich ja permanent läuft auch, unabhängig, ob es im Sommer ist, im Winter, sondern das ist fortführend. Ich will jetzt nicht sagen 365 Tage im Jahr, Heiligabend und ersten, zweiten Feiertag ist ein bisschen Ruhe und aber nein, Spaß beiseite, es geht darum, dass wir in der Diskussion auch dann zu einer Entscheidung kommen auch und nicht irgendwie einer nachher sagt, das machen wir jetzt aber, sondern das ist in dem Verein gar nicht anders möglich und auch ja so in der Zusammensetzung, so wie wir zusammen arbeiten, ist es der sinnvolle Weg, das gemeinschaftlich zu entscheiden.
Wo es Konsens gegeben hat, sehen wir ja, die Spieler sind ja offensichtlich gekommen. Was wurde denn diskutiert und ist dann nicht zustande gekommen?
Das würde den Zeitrahmen dieses Podcasts, glaube ich, sprengen. Ich glaube, da reichen die Aufnahmekapazitäten nicht des Servers, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist groß genug, aber ich glaube, nein, es geht ja immer darum, zu schauen, was ist möglich, welche Sachen liegen auf dem Tisch, welche kann man umsetzen auch. Manche Sachen konnte man vielleicht nicht umsetzen auch. Aber da jetzt im Einzelnen drauf einzugehen, ich glaube, das macht keinen Sinn, weil wir sind von den Jungs überzeugt, die jetzt da sind. Und das ist das Wichtigste und das zeigen sie auf dem Platz.
Was muss denn passieren bis zum Winter, dass man aber dann vielleicht zumindest ein Müh davon abrückt und sagt, wir legen doch nochmal nach?
Ich habe ja nicht gesagt, dass wir nicht davon abrücken, sondern wir analysieren das, wie gesagt, Spieltag für Spieltag auch und schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Deswegen will ich das gar nicht ausschließen. Aber wir haben das Vertrauen in die Jungs und wir schauen, wie sich die Jungs entwickeln auch. Deswegen geht es gar nicht um irgendwas abzurücken, sondern es geht darum, immer ja zu optimieren, den Kader zu optimieren, auch einen Weg zu optimieren, das, was wir gesagt haben. Und da müssen dann auch diese Parameter passen.
Zu dem Kreis derjenigen Mitarbeiter bei euch, die für die Sichtung und das Erkennen und das Fahnden nach möglichen Verstärkungen dazu gehört, ist der neue Scout, auch in anderen Abführungszeiten, Markus Brunschneider. Er war ja schon mal von 2016 bis 2019 für Holstein tätig als Gegnerbeobachter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der war danach von 19 bis jetzt zum Juli dieses Jahres laut Transfermarkt.de, muss man ja immer ein bisschen Vorsicht genießen, Leiter der Scouting-Abteilung Darmstadt 98, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt.
Das stimmt nicht.
Na gut, und ist aber jetzt dann wieder in Holstein-Diensten, das stimmt, ne?
Das stimmt, ja. Markus habe ich damals kennengelernt gehabt bei meinem Studium, was ich gemacht hatte auch. Und er hat nicht nur in der Gegneranalyse mitgearbeitet, sondern hat im Scouting mitgearbeitet am Anfang, als ich noch bei Holstein gearbeitet habe in meiner ersten Amtszeit auch. Hat dann auch im Zuge, glaube ich, als Markus Anfang gekommen ist, auch die Spielanalyse mitgemacht, die Gegneranalyse mitgemacht auch und ist für uns auch in dem Bereich. Und da sieht man ja auch, wie sich der Fußball entwickelt und da wollen wir uns auch weiterentwickeln. Das hat der Verein schon in der Vergangenheit, aber auch nochmal tiefer dort einzusteigen, was Datenscouting angeht, auch andere Wege nochmal zu gehen, weil wir natürlich finanziell auch in Anführungsstrichen limitiert sind, was Ressourcen angeht auch. Deswegen müssen wir die Ressourcen, die wir nutzen können, bestmöglich nutzen auch und in Zusammenarbeit. Und das muss man halt auch sagen, was ich mit dem Alexander Rudis zusammen auch, ja, dort nochmal tiefer reintauchen zu können, auch vielleicht schneller zu sein, effizienter zu sein. Grundsätzlich ist es aber auch dann wieder ein Faktor, dass wir dort auch zusammen die Entscheidungen treffen, auch zusammen mit dem Trainerteam. Es geht darum, Sachen vorzubereiten auch. Und ich sage es dann auch immer, und ich kenne es ja nun aus Erfahrung, aus meiner Scouting-Tätigkeit, Scouting ist nicht nur Spieler zu verpflichten, das ist eher der geringste Anteil, sondern vielleicht auch die abzulehnen, also ich die uns vielleicht dann nicht weiterhelfen, weil das ist der größere Anteil daran.
Also ist er normal eingebunden oder hat er eine leitende Funktion jetzt?
Der macht bei uns das technische Scouting, so nennen wir das auch. Also das heißt Daten, Video in der Organisation, zusammen mit Alex Rudis, der auch eine hervorragende Arbeit macht. Und dann natürlich auch Alex Rudis, der die Schnittstelle zum Trainerteam hat. Auch deswegen ist es eine sehr, sehr effiziente und wirklich optimale Verbindung.
Schwierig, da die Nische zu finden dann. Also ja, ich meine, wir wissen, dass es schwierig ist, wenn man die finanziellen Mittel nicht hat, das ist klar. Aber ist das ein Hebel, an dem man ansetzen muss, um einfach so Wege zu beschreiten, um an Spieler noch zu kommen überhaupt, wenn andere Clubs schon Auge auf die geworfen haben? Oder?
Ja, es geht darum, einen anderen Blickwinkel vielleicht auch zu schaffen, auch über diese Parameter, das, was ich gesagt hatte auch, was bei uns ins Positionsprofil passt, wie das Spielerprofil aussehen soll auch. Wir werden als kleinerer Verein immer schauen müssen, dass wir eine Fantasie bei Spielern haben, die zu uns kommen, auch ob es vielleicht auch mal auf einer anderen Position ist, als die er vielleicht auch gerade spielt. Auch. Und das ist der Ansatz dahinter auch. Es gibt auch andere Vereine, die einen anderen Ansatz wählen, hängt dann aber auch immer, was ich gerade gesagt habe, mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Aber man kann eine höhere Objektivität schaffen auch und kann auch noch tiefer reingehen. Und da arbeiten wir dran, dass wir dann die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.
Das hat dann so mehrere Ebenen, also du gesagt hast einmal technisches Scouting, Daten analysieren und so weiter, dann
Videoscouting, Live-Scouting, das ist so, wie so ein Trichter, wo dann bestmöglich die besten Spieler herauskommen, die wir dann aber auch verpflichten können und auch für uns realisierbar ist, das ist immer der Faktor dahinter.
Früher bei Werder Bremen, das ist ja in Urzeiten zurück jetzt, also ist ja ein Vorstandsmitglied häufig nach Südamerika unterwegs gewesen, hat dann auf irgendwelchen Ascheplätzen auf dem Hinterhof geguckt und mal überzogen formuliert und hat dann wundersame Dinge da gesehen und entwickelt und auch zu Transfers nachher auch zusammengekriegt, aber auf dem Niveau seid ihr jetzt nicht irgendwo, ne?
Nee, Südamerika ist jetzt nicht einer unserer Kernmärkte, obwohl es da sicherlich auch sehr, sehr spannende Spieler gibt. Das ist wieder, komme ich wieder auf meinen Blumenstrauß zurück, welche Parameter sind denn wichtig auch für uns, was Integration angeht, was Sprache angeht, auch was die Regionalität angeht, auch Spieler zu entwickeln aus unteren Ligen. Max Geschwill, wie gesagt, hat in Hoffenheim in der Regionalliga gespielt, dann bei Sandhausen. In der dritten Liga ein Phil Harris, Ando Kilati, so ist immer ein Mix aus allem. Und es wird aber auch auf einem gewissen Niveau schwieriger dann auch für uns, aus Deutschland Spieler zu verpflichten. Das ist vollkommen klar auch. Deswegen schauen wir natürlich auch im Ausland, aber auch da zu schauen, was passt wirklich 100% zu uns rein. Auch. Und ich glaube, das ist in der Vergangenheit, haben die Herrschaften hier in Kiel mit meinem Vorgänger zusammen wirklich gute Arbeit geleistet auch. Und ich hoffe, die Arbeit, die wir jetzt im Sommer gemacht haben, dass sie sich auch auszahlt. Wobei ich sage, wenn ich jetzt auf den Platz gucke, dann ist es jetzt nicht so weit hergeholt, dass es sich vielleicht auch auszahlen kann.
Also jetzt kein Brasilianer, der dann 10 Zentimeter kleiner ist als angegeben oder was für Geschichten man da immer mal wieder hört.
Auch das gab es schon von meinem Kollegen, das weiß ich. Aber ja, letztendlich ist es, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr intensiver geworden auch und genauer und nicht nur die Medienlandschaft, sondern die ganzen Möglichkeiten, die man mittlerweile zur Verfügung gestellt hat, bekommt im Scouting genauso wie in der Spiel- oder Gegneranalyse. Das sind schon enorm viele Informationen auch. Und da muss man die besten Informationen natürlich draus ziehen. Ich kann mich noch aus meinen Zeiten in der ersten Amtszeit hier als Chefscout und Kaderplaner erinnern, wo ich dann nach dem Spiel zum Ü-Wagen gegangen bin und mir noch probiert habe, eine DVD zu holen. Heutzutage drückt man auf 2 Knöpfe und hat das ganze Spiel analysiert auf dem Rechner auch. Und da sieht man, wie sich die Fußballwelt entwickelt hat. Genauso ist es ja in der Wirtschaft letztendlich auch, wie enorm Entwicklungen vorangeschritten sind in der letzten Zeit halt auch, was Digitalisierung angeht, was das Thema KI mittlerweile angeht auch. Und deswegen probieren wir das bestmöglich auch zu nutzen.
Aber wenn es schon nicht Südamerika ist, Asien hat sich ja auch bei euch bewährt irgendwo. Jüngstes Beispiel ist eben Shoto Machino. Aber man sieht auch, welche Problematiken dann mit solchen Transfers zusammenhängen. Euer Videoanalyst Takahiro Sato ist ja sicherlich wegen seiner fachlichen Qualifikation verpflichtet worden von euch. Ehemals japanische Nationalmannschaft oder noch japanische Nationalmannschaft involviert. Aber auch als, zur Hilfe, um die Sprachbarriere etwas herabzusenken.
Gut, ein Stück weit war das vor meiner Zeit, aber natürlich auch hilft das natürlich da, dann auch in dem Fall auch. Und natürlich ist das auch ein interessanter Markt. Da ist es mit dem Live-Scouting jetzt ein bisschen schwierig, immer kurz vorbeizufahren auch. Deswegen auch andere Parameter dort anzulegen, auch und Überzeugung zu gewinnen. Und das meine ich ja, es müssen alle Sachen zusammenpassen. Auch die Qualität und dann aber auch, genau wie du es ansprichst, auch die Integration auch. Wir sind jetzt kein Verein, der 5 Leute hat, die die Jungs jetzt, sage ich mal, tagtäglich immer begleiten kann. Und aber das, deswegen wusste der Verein auch und wussten wir auch, dass es einen Moment dauern kann in der Leistungsentwicklung vom Shooter auch, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert auch, was Sprachbarrieren angeht, was die Spielweise angeht auch. Und das ist nicht nur, wenn du einen Spieler aus Asien holst, sondern vielleicht auch aus einem anderen Land holst, eine Anpassung zu haben, eine andere Intensität zu haben. Letztendlich hast du es sogar innerhalb Deutschlands, wenn du von dem einen zum anderen Verein wechselst, die haben ganz andere Trainingsintensitäten auch, da musst du dich auch anpassen auch. Und deswegen ist es beim Ausland, gibt es dann manchmal ein paar Fragezeichen mehr und die probiert man natürlich, die Fragezeichen zum Ausrufezeichen zu machen und dann ja eine gute Entscheidung zu treffen.
Also liegt Skandinavien nicht nur geografisch näher als Südamerika oder Asien, sondern auch von eurer Vorstellungskraft, von der DNA vielleicht, die, wie ihr spielen wollt, von der leichteren Integration, sagen wir mal.
Ja, die Spielidee würde ich nochmal ausklammern, was jetzt Skandinavien, also natürlich gibt es auch Mannschaften, aber einzelne Spieler, was ich, die bei uns, das wage ich, eine Fantasie haben, dass die in unsere Spielidee passen auch. Natürlich ist die geografische Lage wichtig, aber auch, ja, die Skandinavier sind ja schon so, wie wir Kieler eigentlich so, also das ist relativ schnell, die zu integrieren. Natürlich hat man auch manchmal Sprachthematiken auch, die man dort umsetzen muss, aber das geht vielleicht auch ein bisschen einfacher auch, aber grundsätzlich ist es ja ein sehr interessanter Markt für uns.
Gab es eigentlich mal in dieser Transferperiode, und dann können wir das Thema vielleicht auch abhaken damit, so einen Moment, wo Marcel Rapp als Cheftrainer bei dir verzweifelt an die Tür geklopft hat im Büro oder abends um 23:30 bei dir angerufen hat, du Wele, ich brauche noch den und den?
Nee, weil die Tür bei mir immer offen ist. deswegen braucht er nicht klopfen, sondern wir sind da auch eigentlich immer täglich im Austausch, was irgendwelche Themen angeht auch. Und da sind wir auf einer Wellenlänge auch. Und ja, deswegen, weil wir immer im Austausch sind, gibt es auch keine, wenn ich jetzt auf die Fragezeichen zurückkomme, auch also das abends um 12, wir müssen jetzt nochmal das oder das, sondern das ist alles im Vorwege gesprochen und das diskutieren wir, ich will jetzt nicht sagen täglich, also aber im übertragenen Sinne ist es dann schon der tägliche Austausch, den wir haben auch, oder ja, zweitäglich ist jetzt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, sondern dass wir da auf einer Wellenlänge liegen auch und deswegen passt es halt auch so gut.
Die Mannschaft muss noch zeigen, nachhaltig zeigen, dass sie die Erstligatauglichkeit tatsächlich besitzt, egal was am Ende an Punktestand dabei rauskommt oder so. Unser Gast heute muss jetzt gleich ran an die Erstligatauglichkeit, zumindest im verbalen Bereich. Wir machen eine kleine Schnellfragerunde. Also fangen wir mal an.
Nur mit Ja und Nein antworten? Oder?
Kannst du mal sehen. Holstein liegt nach Ende der Hinserie noch im einstelligen Punktebereich. Der Trainer heißt zum Auftakt der Rückserie.
Muss doch ab.
Gut.
Aber das kam.
Das
ist gut.
Aber ich wusste, würde nicht unterschreiben, dass wir im einstelligen Punktebereich sind.
Ja, gut, das war ja eine Konjunktiv.
Achso.
Willst du?
Ja, können wir machen. 20 Punkte genügen in dieser Saison, um den Relegationsplatz zu erreichen. Stimmt das?
Solche Rechenbeispiele stelle ich nicht an. man sagt immer neue.
Ja oder nein?
Nein.
Die Störche verewigen sich in den ersten Geschichtsbüchern, weil sie
mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen und mit der Entwicklung der Jungs auf jeden Fall erfolgreich die Saison abschließen werden.
Also Entschuldigung, was ist denn erfolgreich dann?
Genügend Punkte zu haben auch, um im Jahr 25, 26 auch in der ersten Bundesliga zu spielen.
Das ist meine Aussage.
Das ist richtig. Werden sich bestimmt auch die Anhänger freuen, die auch in Leverkusen wieder unfassbar dabei waren, am Start waren, auch wenn es da ein paar Querelen im Vorfeld gab mit Choreo und so weiter. Aber 3000 Kieler, die bei den Heimspielen, Hütte voll, Torjubel unfassbar. Die Fans stehen immer zur KSV, weil
sie sehen, wie wir arbeiten, wie die Jungs auf dem Platz oder ihr Herz auf dem Platz lassen auch. Und da kann ich einfach, auch wenn es jetzt nur eine kurze Antwort sein soll, ein großes Lob an die Fans aussprechen. Auch die Unterstützung, die wir von den Fans bekommen, ob zu Hause oder auswärts, das ist aller Ehren wert und das ist auch nicht selbstverständlich. Als Beispiel das Spiel gegen Bayern München auch, wo Gigovic das erste Tor der Bundesliga-Geschichte in Kiel geschossen hat, auch was da los war, das war wie ein Gewinn des Spiels an sich. Aber nicht nur diese Szene, sondern auch die Unterstützung auswärts, auch wenn es nicht gut läuft, die immer hinter uns stehen, auch wenn ein Teil der Supporter jetzt in Leverkusen leider nicht mit im Stadion waren, aber auf die können wir uns auch immer verlassen. Da muss ich sagen, das ist wirklich sensationell und ich glaube, die Fans wissen und auch so wie das Umfeld das weiß, die Situation immer realistisch einzuschätzen auch. Und aber auch zu sehen, was die Jungs auf dem Platz lassen und wie wir Fußball spielen und was wir machen wollen auch. Und deswegen ist es, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel auch. Aber auch trotzdem ein Riesendank an die Unterstützer, die von uns, ja. Und wir wertschätzen das halt auch. Also wissen auch, was die auf sich nehmen. Als ich letztes Jahr hier angefangen habe, wenn ich gesehen habe, wie viele Fans nach Elversberg gefahren sind auch oder nach Nürnberg. Aber auch jetzt in der Bundesliga, ja, sensationell.
Finale Furioso. Ich sehe meine Arbeit als erfolgreich an, wenn?
Wenn die gesetzten Ziele oder die wir uns gesteckt haben, wenn wir die umsetzen können, auch in der Entwicklung des Gesamtvereins, aber auch im sportlichen Bereich, so uns weiterentwickeln, dass wir ja in der Zukunft auch erfolgreich sein sind. Und damit meine ich nicht nur die Zukunft kurzfristig, was diese Saison angeht, sondern auch in der ja, mittleren oder langfristigen Zukunft.
Dazu könnte dann auch, sag ich mal, eine positive Zukunft gegebenenfalls, wenn es ganz dumm läuft, in der zweiten Liga gehören?
Möchte ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber machen, aber es geht immer um eine Gesamtentwicklung des Vereins. Der Verein hat sich in den letzten 10, 15 Jahren schon sensationell entwickelt, was nicht nur das Sportliche angeht, sondern auch infrastrukturell auch. Aber auch da gilt es immer wieder, sich anzupassen, auch im sportlichen Bereich, wie im infrastrukturellen Bereich auch. Es gibt genügend Beispiele in der Bundesliga, kleinere Vereine, die auch, da komme ich auch wieder drauf zurück, 25, 30 Jahre Vorsprung vor uns haben, auch wenn ich mir Vereine angucke wie ein SC Freiburg, Mainz 05, welche Entwicklungsschritte die genommen haben, auch in den letzten, ich kann es jetzt nicht sagen, 20, 25, 30 Jahren, aber das muss ja, oder was heißt, muss das Ziel sein, aber da kann man sich dran orientieren.
Ja, danke, ne?
Machen wir so.
Ja, nehmen wir.
Orientieren uns, so sieht's aus. Ja, vielen Dank für den Besuch und für aufschlussreiches Gespräch. Hoffentlich für euch da draußen auch das ein oder andere Spannende dabei. Wir verabschieden Holstein in die Länderspielpause sozusagen, in die kurze. Sind natürlich aber am nächsten Mittwoch rechtzeitig wieder da, wenn es dann gegen Union Berlin geht, am nächsten Wochenende. Bis dahin, schöne Bundesliga-freie, aber trotzdem hoffentlich fußballreiche Zeit. Bleibt gesund. Nochmal vielen Dank, Carsten Wehlmann. Vielen Dank, Opa.
Sehr gern.
Wie immer. Und dann bis später.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.